Mumonkan Nummer 24. Huketsus Sprechen und Schweigen. Ein Mönch fragte Fuketsu: Sprechen und Schweigen sind beide falsch, wenn du in Ri und Bi bist. Wie können wir diesen Fehler vermeiden? Fuketsu sagt: Ich erinnere mich des Frühlings in Konan, wo die Wachteln singen. Wie wunderbar duften die zahllosen Blumen. Ja, setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr möchtet. Sprechen und Schweigen sind beide falsch, wenn du in Ri und Bi bist. Was ist Ri? Was ist Bi? Ri und Bi sind Aktivitäten, Tätigkeiten des Geistes. Ri ist eine nach innen gerichtete Tätigkeit des Geistes. Und Bi ist eine nach außen gerichtete Tätigkeit des Geistes. Und unsere normale Wahrnehmung ist, dass unser Geist immer in eine dieser beiden Richtungen funktioniert. Entweder ich konzentriere mich auf mein Inneres, auf mich selbst, oder ich konzentriere mich auf meine Außenwelt. Wenn ich mich auf mich selbst konzentrieren will, ist es nicht gut zu reden. Weil dann konzentriere ich mich auf meine Außenwelt, trete in Kontakt mit der Außenwelt. Dann ist mein Geist nicht mehr auf mich selbst gerichtet, sondern auf meine Interaktion mit jemand anders. Wenn ich meinen Geist nach außen richte, auf die Interaktion, wenn ihr mich fragt, was ist Zen, dann wäre Schweigen keine hilfreiche Antwort. Vielleicht doch. Bei der Frage vielleicht gerade doch. Aber wenn mein Geist in der Aktivität nach draußen ist, Interaktion mit meiner Umwelt, ist Schweigen und Nichtstun selten richtig, weil es mich abgrenzt. Zwischen diesen beiden Arten der Geistestätigkeit pendeln wir ständig hin und her. Wenn wir anfangen, Meditation zu üben, üben wir als erstes die Geistestätigkeit nach innen zu richten. Ri. Und versuchen, die Außenwelt draußen vorzulassen. Wir bauen uns einen geschützten Raum auf. Das ist meine Matte. Auf der sitze ich. Ich ziehe mir vorher möglicherweise Meditationskleidung an, die mich nicht beengt, damit ich keinen Kontakt zur Außenwelt bekomme. Ich wähle mir eine Uhrzeit, wo ich wahrscheinlich nicht von irgendjemandem anders gestört werde, wenn es mir denn möglich ist. Und schließe die äußeren Einflüsse aus. Und ich will in dieses Schweigen. Gottes Schweigen hören. Eigentlich wäre es meistens schon genug, wenn ich meinen eigenen Geist schweigen hören könnte. Das ist nicht das, was passiert, wenn ich anfange zu meditieren. Es passiert das Gegenteil. Ich richte meinen Geist nach innen, auf mich selbst, trenne ihn von allen äußeren Dingen. Und trotzdem ist mein Geist laut und plappernd und schweigt nicht. Wenn wir dieses Experiment eine Zeit lang machen, unseren Geist nach innen zu richten, stellen wir fest, dass dieses Geplapper manchmal etwas weniger wird. Und wir lernen allmählich, wie wir damit umgehen können. Wenn wir uns hinsetzen und den Geist nach innen richten, tauchen Dinge in unserem Geist auf, die uns sonst nicht bewusst sind. Und die Dinge, die in unserem Geist auftauchen, sind die Echos der Dinge, die wir vorher getan haben. Die Sachen, die ich nicht erledigt habe oder die ich nicht so erledigt habe, wie ich es gerne gehabt hätte, wenn ich irgendetwas falsch gemacht habe und das nicht loslassen kann, dann ist das Erste, wenn ich mich hinsetze, was mein Geist mir vorspielt, das, was ich gemacht habe, ganz kurz, und danach eine lange Einblendung, wie ich es eigentlich hätte machen sollen. Und wenn mich das nicht überzeugt, wird es ein paar Mal wiederholt. Und ein paar Mal heißt locker 100 Mal. Problemlos. Immer wieder diese Situation abspielen, mit der ich nicht einverstanden bin, die in der Vergangenheit liegt. Das heißt, wenn ich nach innen schaue, tauchen Echos auf von dem, was ich getan habe, von dem, was ich verursacht habe und von dem, was ich bei meiner anderen Tätigkeit, nämlich meiner nach außen gerichteten Geistestätigkeit, verursacht habe. Das, was ich anderen Leuten gesagt habe, worüber ich mit anderen geredet habe, wenn ich jemand Unrecht begangen habe oder einfach nur das Gefühl habe, dass jemand mich für blöd hält, weil ich irgendetwas Falsches gesagt habe, dann tauchen diese Dinge auf, wenn ich meinen Geist nach innen richte. Und wir können dann feststellen, wenn wir diesen Zusammenhang irgendwann mal verstanden haben, dass wir damit nichts machen können, mit diesem inneren Gespräch, als nichts zu machen. Also dazu zu schweigen. Die Versuchung ist sehr groß, die Echos in meinem Geist dadurch zur Ruhe zu bringen, dass ich mit ihnen spreche oder versuche, sie zu übertönen oder sie irgendwie zu dämpfen oder sonst was. Alle diese Wege funktionieren nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist Schweigen im Sinne von nicht reagieren, nichts damit machen. Und warten, bis diese Echos von selbst ausfallen. Wir können es nicht beschleunigen. Das heißt, wenn wir unseren Geist nach innen gerichtet haben, dann versuchen wir zu schweigen. Wenn unsere Geistesaktivität nach außen gerichtet ist, ist Schweigen meistens unangemessen. Wenn mich jemand fragt, wo ist der Staubsauger, und ich in edlem Schweigen verharre, kann er eine Erfahrung machen und selbst den Staubsauger finden. Vielleicht auch nicht. Aber es ist nicht das angemessene Verhalten. Und es ist noch schlimmer, wenn ich mich so verhalte, und viele Zen-Übende tun das dann irgendwann, mehr oder weniger, weil sie aufgrund ihrer Erfahrung im Üben mit der Innenwelt das so gelernt haben. Schweigen ist gut. Dass sie an diesem Schweigen kleben. Das erlebt man dann auch bei Koan. Wenn man einmal herausgefunden hat, dass Schweigen eine richtige Antwort sein kann, es gibt Koans, bei denen das tatsächlich so ist, probiert man es das ganze Momonkan entlang immer wieder. Nicht auffallen, kann man auch nicht reinfallen. Wenn ich nichts tue, setze ich keine Ursachen, kann ich auch nichts falsch machen. Und ganz viel in der Koan-Ausbildung beschäftigt sich damit, Leute aus dieser Verhaftung rauszuziehen. Dass es nur darum geht, still zu sitzen und sonst nichts. Still sitzen ist okay. Hat seine Zeit. Wenn Aktivität gefordert ist, ist Aktivität dran. Deswegen machen wir bei Sessions sowas wie Samo. Das ist nicht deswegen, damit die Räume hier sauber bleiben, sondern es ist dazu, um unseren Geist darin zu trainieren, damit umzugehen, dass die Aufmerksamkeit nach außen gerichtet ist und was das angemessene Verhalten ist im Umgang mit der Außenwelt. Also, für das eine ist Schweigen angemessen, für das andere nicht. Und unser Geist pendelt immer zwischen diesen Polen hin und her. Wir suchen die Wahrheit innen, in der Stille. Deswegen stört uns auch alles, was irgendwie an Lärm da sein könnte. Weil der Lärm stört die Stille, das ist wieder ein äußerer Einfluss und wir haben ja festgestellt, Freiheit innen finden wir nur dann, wenn alle äußeren Faktoren weg sind, glauben wir. Deswegen suchen wir ideale Übungssituationen, wo es still ist, deswegen baut man Klöster in abgelegenen Gegenden, wo es kaum menschlichen Verkehr gibt. Weil wir versuchen, diesen Zustand herzustellen oder zu unterstützen. In Japan ist es zum Beispiel so, dass aufgrund der Besiedlung des Landes das einfach überhaupt nicht mehr stimmt. Klöster wurden mal zu einer Zeit in einer menschenleeren Gegend gebaut und mittlerweile ist sie nicht mehr menschenleer. Es ist mittlerweile so, als wenn du dein Kloster mitten auf dem Marktplatz gebaut hättest, teilweise. Also sehr ungünstig zum Üben. Sehr ungünstig, um nach innen gerichtete Aufmerksamkeit zu üben. Ständig wird unser Geist hin und her gerissen. Wenn ich dann in so einem Kloster bin, oder wenn ich überhaupt in einem Kloster bin, was dann blöderweise renoviert wird, als ich da war, haben die Handwerker ein Haus angebaut. Zimmerer, ne, richtig mit Holz. Ne? Wenig Maschinen, aber natürlich trotzdem laut. Es wird die ganze Zeit gesägt, gehämmert, geklopft. Und wie soll man sich dabei auf seine Innenwelt konzentrieren, wenn da ständig dieser Lärm ist? Ich kann selbst schweigen, aber die Außenwelt schweigt nicht für mich. Die klappert die ganze Zeit. Wenn es nur die blöden Vögel sind, die wachteln. Das heißt, die Frage des Mönchs ist eigentlich nicht so sehr die Frage nach Sprechen und Schweigen, sondern eigentlich die Frage, wie soll ich damit umgehen, dass mein Geist ständig zwischen diesen Aktivitäten hin und her pendelt? Wo kann ich zu Hause sein? Wo ist mein wirklicher Platz, wo ich Ruhe finde, wo ich Freiheit finde? Und auch das ist etwas, was wir, wenn wir einen Weg wie den Zen-Weg anfangen, auf jeden Fall suchen. Suchen einen Ort der Sicherheit und Ruhe und Selbstfindung. Vielleicht auch einen Ort, wo es Befreiung gibt. Und dieser Ort ist eben ganz anders beschaffen als unser alltägliches Erleben. Wo auch immer der sein kann, er ist nicht in meinem alltäglichen Erleben. Das ist das Allerwichtigste und Allererste, womit unsere Suche anfängt. Weil so wie es mir geht, geht es mir nicht gut. Also stimmt etwas mit meinem jetzigen Erleben nicht. Und weil mein jetziges Erleben leidhaft ist, muss ich irgendwo anders hin. Ich muss einen anderen Ort finden als den, wo ich jetzt gerade bin. Hier kann ich keine Freiheit finden. Wo finde ich jetzt diesen Ort? Ich fange also zu suchen an. Ich suche den Ort erstmal in mir selbst. Ich schotte also alles ab und richte meine Aufmerksamkeit nur nach innen. Dann lese ich vielleicht so etwas, dass es auch noch so etwas wie positives Samadhi gibt. Also ich muss mich nicht nur absolutes Samadhi üben, das heißt den Geist auf sich selbst richten, sondern ich kann auch positives Samadhi üben und eins werden mit meinen Tätigkeiten. Ganz achtsam Tee einschenken. Nur darauf konzentrieren, die Teetasse zu heben. Nur Tee trinken. Wie ihr seht, kommt man so nicht besonders schnell Programm. Das sind immer sehr schöne Bilderbuchvorstellungen, dass man seinen ganzen Tag so verbringen könnte. Aber so funktioniert das eigentlich nicht. Es ist künstlich. Beides ist künstlich. Meinen Geist nur auf mich selbst zu richten, nur auf ein absolutes Samadhi-Erleben zu richten, ist künstlich. Das heißt, mein Geist einsperren. Und mein Geist dazu zwingen, bei jeder Tätigkeit rund um die Uhr verlangsamt sich darauf zu konzentrieren, so ritualistisch alles zu begehen, ist auch künstlich. Ist auch etwas, was ich meinem Geist auferlege. Und hinter beiden Verhaltensweisen steckt die Annahme, ich müsste meinen Geist irgendwie züchten. Muss ich erstmal erziehen. Das ist das Bild, was in den Ochsenbildern vorkommt. Ich muss halt diesen Ochsen, muss ich halt nach und nach zähmen, ihm halt beibringen, wie er sich vernünftig verhält. Und ganz am Ende ist er zahm und verschwindet sogar. An diesen Bildern ist erstmal nichts verkehrt. Wir müssen tatsächlich mit unserem Geist so umgehen. Wir müssen insbesondere mit unserem Geist so umgehen, weil wir es gar nicht anders tun können. Wir können ihn nicht so akzeptieren. Wenn wir unseren Geist vollständig so akzeptieren könnten, wie er ist, dann hätten wir überhaupt kein Problem. Das Wesen des Problems ist, dass ich sage, mein Geist ist so, wie er ist, nicht in Ordnung. Also fangen wir an, unseren Geist zu trainieren. Und die Wegbeschreibung, die wir dann bekommen, sehen so aus, als würde es einen Ort geben, wo wir hinkommen. Ein Ort, wo wir diesen Widerspruch zwischen innen und außen irgendwie entgehen können. Und wir stellen uns den gerne statisch und stabil vor. Das ist also alle Erleuchtungswege beschreiben das übrigens natürlich so. Das sind systematische Wege, sind Stufenwege, ne? Eine Stufe nach der anderen, es geht immer höher. Vielleicht geht es mal kurz ein Stück runter, aber tendenziell geht es immer nach oben, steil nach oben. Und natürlich erreicht man irgendwann einen Punkt ohne Wiederkehr, wo es nicht mehr zurückgeht. Das sind zumindest die Wegbeschreibungen in den anderen buddhistischen Schulen sind alle so. Dass es ein linearer Weg ist, den man beschreiben kann, der irgendwie von links unten nach rechts oben führt, bis man oben auf dem Gipfel ist. Auch der Zen-Weg, auch die Ochsenbilder enthalten diese Beschreibung vom Gipfel. Der entscheidende Unterschied ist, einerseits ist der Zen-Weg nicht so geradlinig, sondern Zen als Springen. Das ist etwas, was zum Beispiel in den Pali-Schriften abgestritten wird. Da wird ganz klar gesagt, der Weg zur Erleuchtung ist kein Sprung, sondern es ist wie das Ufer des Ozeans, das nach und nach immer tiefer wird. Genauso ist es mit der Erleuchtung oder mit der Befreiung. Im Zen dagegen wird von plötzlicher Erleuchtung gesprochen. Du musst springen. Warum ist dieses Springen so wichtig? Wenn ich verstehe, worum es eigentlich geht, wenn ich nach einem Ort suche, wo ich frei bin, dann erkenne ich, dass es ein neues Gefängnis ist, was ich mir gebaut habe. Das heißt, ich stelle fest, dass der Ort, an dem ich jetzt bin, nicht glücklich sein kann, nicht leidfrei sein kann. Das ist ja mein Antrieb, warum ich überhaupt übe. Und das ist ein Ort oder ein Zustand oder eine Funktionsweise meines Geistes außerhalb davon gibt, außerhalb von mir vor allem, außerhalb meines jetzigen Erlebnisses, wo diese Freiheit ist. Und das ist der gleiche Grund, warum wir immer solche Buddha-Statuen irgendwo hinstellen. Weil wir eigentlich damit sagen, ich schaff's nicht. Es ist immer schön, so ein Vorbild zu haben, aber eigentlich bedeutet es, in einer fernen Zukunft werde ich vielleicht angeregt durch sein gutes Vorbild, wenn ich mich lange, lange anstrenge, werde ich vielleicht mal ein bisschen etwas von dem erreichen, was er erreicht hat. Das ist eigentlich das, was ich sage, wenn ich eine Buddha-Statue irgendwo hinstelle. Deswegen gibt es in Zen-Klöstern, in Zen-Nus zum Beispiel keine Buddhas. Gibt es nicht. Gibt man Doshis. Keine Buddhas. Nie. Den Fehler vermeiden kann ich eigentlich nur, wenn ich mir das klar mache, dass dieser Ort nicht existiert. Dass dieser Ort, wo ich frei bin, davon hin und her geworfen zu werden zwischen meiner Wahrnehmung nach innen und meiner Geistestätigkeit nach außen, dass es den nicht gibt und dass ich den auch gar nicht brauche. Denn mein Geist, so wie er jetzt ist, ist eigentlich vollkommen ausreichend. Das ist eigentlich das, worum es geht, wenn im Zen gesagt wird, nachdem ich auf dem Berg bin, auf dem ausgedachten Ort der Ruhe, muss ich wieder runterkommen. Das ist ein wichtiger Aspekt, den die meisten Leute nicht verstehen, nämlich eingeschlossen sehr lange Zeit. Warum muss ich denn von diesem Berg jetzt wieder runterkommen? Also wenn ich es wirklich geschafft habe, diesen Ort zu zähmen, über 10 Jahre lang da oben auf diesem Berg bin, dann kann ich denn nicht da bleiben. Und dann kommen immer so Erklärungen, ja, das ist, damit man Bodhisattva ist und die anderen auf dem Markt und so. Solange ich nicht auf dem Berg bin und dieses Gefühl nicht habe, sind mir die anderen ehrlich gesagt relativ egal. Ist mir das Wichtigste, dass ich auf diesen Berg raufkomme. Das ist sicherlich bei allen unterschiedlich ausgeprägt, aber so ein bisschen Ahat-Suche haben wir ja alle in uns. Wenn ich doch erstmal da oben wäre, was geht denn da noch, wenn ich da oben auf dem Berg bin und keine Probleme habe? So stellen wir uns das ja vor. Und so wird es ja auch dargestellt in den Ochsenbildern. Ist eigentlich alles erledigt. Eigentlich. Warum zum Teufel muss ich da jetzt wieder runtergehen? Letztendlich ist der Hintergrund, dass ich feststellen muss, dass der Berggipfel eben nicht das ist, was ich suchte. Der Berggipfel ist einfach nur eine Illusion, eine perspektivische Störung. Wenn ich von unten nach oben gucke, denke ich, nichts ist höher als dieser Berggipfel. Das stimmt wahrscheinlich auch. Es ist vielleicht nichts höher. Aber da oben auf dem Berg zu sitzen, ist ein Gipfelerlebnis, voll und mehr nicht. Also, cool. 4 Sekunden. Dann müsste ich eigentlich nochmal ein Foto machen, damit ich den anderen was zeigen kann. Und vielleicht noch meinen Reisegefährten, wenn ich welche habe, mein Sherpa vielleicht, der mitgekommen ist, auch nochmal erzählen, wie toll das ist, dass ich ohne Sauerstoffgerät so weit nach oben gekommen bin. Aber dieses Gipfelerlebnis löst nichts. Es ist einfach nur ein kurzes Heraufblicken, sich umschauen und meine Tendenz meines Geistes, sich nach innen und nach außen zu wenden und diese Stabilität, die ich die ganze Zeit gesucht habe, immer noch nicht entwickelt zu haben, hört nicht auf dem Gipfel. Es ist einfach nur ein kurzer Moment der Ruhe. Das heißt, der Wind ist vielleicht mal kurz weg. In Erleuchtung von 10 Tagen von Shanti, das da in Michaels Buch drin ist, dass der Zeitpunkt, wo gerade kein Karma erzeugt wird, kein neues. Ein ganz kurzer Augenblick, wo weder eine Wirkung von Karma da ist, noch Karma erzeugt wird. Sehr schön. Aber das ist damit nicht weg, dass wir oben auf dem Gipfel sind. Passiert eigentlich das Gegenteil. Cool, hier muss ich bleiben. Das heißt, ich bin von diesem Erleben, und das können ganz verschiedene Erlebnisse sein. Es kann ein Wegfall von irgendeinem psychischen Druck sein. Es kann ein tiefes Samadhi-Erlebnis sein. Es kann einfach ein Erleben von tiefem Frieden sein, von Ruhe, was auch immer. Dieses Erleben schreit danach, es irgendwie zu verlängern und es irgendwie festzuhalten. Das ist die Gefahr, wenn man Jhanas übt, Versenkungszustände. Die sind sehr ruhig, sehr friedlich, sehr schön, leidarm, nicht leidfrei, aber leidarm. Es ist praktisch wie Drogen nehmen ohne Drogen. Und im Grunde genommen ist es sogar so etwas Ähnliches. Das heißt, es sind selbst erzeugte geistige Zustände, die den großen Vorteil haben, dass ich die benötigten Substanzen nicht von extern in beliebigen Mengen zuführe. Das heißt, das Ganze harmonisiert auch mit den Fähigkeiten meines Körpers und Geistes einigermaßen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da abdrehe, ist deutlich geringer, als wenn ich an LSD-Bildchen lecke, insbesondere wenn ihn ein Hobbychemiker dich angerührt hat. Dieses Erlebnis, was ich suche, bei dem ich denke, wenn es sich einstellt, genau das ist es, stellt sich im Nachhinein als Hindernis heraus. Ich habe es von einigen Leuten gehört, ich hatte so ein tolles, umwerfendes Erlebnis leider noch nie, dass sie zum Beispiel auf Bohazus so ein Erlebnis hatten, das sie noch nicht näher beschreiben konnten und dass sie die nächsten 2 Jahre nur damit beschäftigt waren, wieder dahin zu kommen. Und erstens hat es nicht funktioniert. Und zweitens ist genau das der Grund, dass es nicht funktioniert. Also je mehr ich versuche, so ein Erlebnis zu erreichen, desto größer ist der Druck, den ich für mich selbst aufbaue, dass ich dahin kommen muss. Und desto unglücklicher werde ich. Leiden kommt aus Sicht des Buddha einfach daher, dass das, was ich bin und das, was ich will, getrennt sind. Mehr nicht. Und die Vorstellung, dass ich irgendeinen Zustand erreichen muss, ist der Motor meines Leidens. Ganz einfach. Je größer der Abstand zwischen mir und dem Buddha ist, zwischen dem Buddha, der ich bin, und dem vorgestellten Buddha, wie er sein sollte, desto mehr leide ich. Wenn ich mich in so etwas hineinsteigere, wie die Suche nach einem richtigen Zustand, sprechen oder schweigen, dann unterstütze ich eigentlich diese Tendenz. Dann baue ich in mir ein Bild auf, dass es einen richtigen Ort gibt, wo alles richtig ist. Ein Ort, den ich lange suchen muss. Und wenn ich den erreicht habe, ist alles gut. Das ist das, was der Mönch auch noch fragt. Wie können wir diesen Fehler vermeiden? Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir auf keinen Fall Fehler machen. Wir sollten alles richtig machen. Wir müssen unbedingt richtig üben. Und wenn ich sitze, wenn ich Atem zähle, dann muss ich auf jeden Fall immer darauf achten, dass ich das auch richtig mache. Und wenn ich hier auf einem Session bin und müde bin und schläfrig werde, muss ich erstmal gucken, ist es richtig, dass ich schlafe? Und wenn ich herausfinde, dass es nicht richtig ist, dann muss ich natürlich herausfinden, wie ich damit richtig umgehe. Also muss ich herausfinden, wie ich wach werde. Also muss ich Energie aufwenden und auf meine Müdigkeit schauen. Und dann muss ich aber auch gucken, döse ich vielleicht, sitze ich vielleicht nur aufrecht, aber mein Geist ist innerlich immer noch am Träumen und läuft durch irgendwelche Traumwelten. Alle diese Sachen muss ich überprüfen. Und ich muss sehr sorgfältig immer darauf achten, dass ich alles richtig mache. Jemand, der alles richtig macht, hat ein ganz, ganz schweres Problem. Denn Dinge richtig zu machen, heißt, meine eigenen Vorurteile bestätigen. Ich kann Erfahrungen eigentlich nur machen, wenn ich Fehler und Misserfolge zulasse. Das ist das, was der Roshi zu Michael in Japan sagte. Bist du hierher gekommen, damit deine Erwartungen erfüllt werden? Oder bist du hier gekommen, um Erfahrungen zu machen? Letzteres ist besser. Erwartungen verhindern Erfahrungen. Die Vorstellung, dass ich irgendetwas richtig machen kann, impliziert, dass es so etwas überhaupt gibt. Das Richtige. Den richtigen Ort, die richtige Übung, den richtigen Weg, die richtige Methode und dass ich, sobald ich das gefunden habe, alles gut ist. Und natürlich habe ich eine Vorstellung davon, was das ist. Und diese Vorstellung, diese Methode, die man richtig übt, engt mich ein und verhindert, dass ich Erfahrungen mache. Wenn ich zum Beispiel der Überzeugung bin, dass der Zen-Weg der einzig richtige ist, und zwar so, wie wir ihn hier praktizieren, kann ich natürlich niemals zu einem Session von jemand anders gehen. Die machen das ja alle falsch. Weiß ich ja. Habe ich ja über 20 Jahre gelernt, wie es richtig gemacht wird. Das heißt, den einzigen Fehler, den ich vermeiden kann, ist zu versuchen, Fehler nicht zu vermeiden. Zu akzeptieren, dass ich Fehler mache. Dass ich nicht perfekt bin. Dass ich, auch wenn ich irgendetwas intellektuell verstanden habe, begriffen habe, zum Beispiel, dass es nicht gut ist, gierig zu sein, mich dann nicht davon irritieren zu lassen, dass mein Geist das vielleicht weiß, aber trotzdem weitermacht. Auch wenn ich genau weiß, dass es vielleicht ungünstig ist, mich bei einem Session um mein persönliches Wohlbefinden zu kümmern. Und das ist ungünstig, das kann man sehr schnell rausfinden. Stelle ich vielleicht fest, dass mein Körper und mein Geist das aber trotzdem machen und sich damit die ganze Zeit beschäftigen. Wie können wir diesen Fehler vermeiden? Gar nicht. Machen wir gar nicht. Das ist nicht notwendig. Es reicht einfach, es zu erleben und zu sehen, was passiert. Sprechen und Schweigen als Gegensätze werden hier dargestellt als Aktionen, die in bestimmten Umständen richtig oder falsch sind. Und eigentlich geht es nur darum, das zu tun, was gerade angemessen ist und zu glauben, dass es so etwas, etwas Festgeschriebenes, was richtig oder falsch ist, gar nicht geben muss. Dass ich so eine Sicherheit nicht suchen muss. Dass ich letztendlich darauf vertrauen kann, dass, wenn ich aufmerksam bin und einfach wahrnehme, was um mich vorgeht, dass das, was ich tue, schon richtig ist. Auch wenn es sich falsch anfühlt. Also, wenn ihr Fehler vermeiden wollt, empfehle ich euch, macht viele Fehler und schaut euch an, wie sich das anfühlt. Vielen Dank.